gebrachten Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität. Wenn alle soweit sind, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister der Finanzen, Lars Klingbeil.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon ein sehr denkwürdiger Tag heute, auch für das Parlament. Und natürlich will ich später auch ein paar Sätze zu den aktuellen Geschehnissen verlieren. Aber lassen Sie mich zu Beginn etwas zur Haushaltswoche sagen und zu den Dingen, die wir in dieser Woche auch gemeinsam als Koalition, als Regierung auf den Weg gebracht haben. Heute auch Entscheidungen im Bundesrat, die unser Land prägen werden und wo wir gemeinsam mit denen, die in Verantwortung sind, unser Land gestalten werden. Wir haben heute im Bundesrat die Entscheidung über den Wachstumsbooster gehabt. Und ich will Ihnen sagen, das ist eine wichtige Entscheidung, die dort im Bundesrat getroffen wurde. Wir haben mit den Ländern in den letzten Wochen verhandelt. Wir haben Entscheidungen vorangetrieben und wir haben ein gemeinsames Signal durch die Entscheidung hier im Parlament und heute auch im Bundesrat gesetzt, dass wir unser Land auf Vordermann bringen werden und dass wir für viel mehr private Investitionen sorgen werden, als das bisher der Fall ist. Super Abschreibungen, gezielte Steuererleichterungen, alles führt dazu, dass wir ein attraktiveres Umfeld haben, in dem Unternehmen jetzt verlässlich planen können, in dem sie Kapazitäten aufbauen können und vor allem dafür sorgen, dass Arbeitsplätze hier im Land gesichert werden und neue entstehen. Und genau darum geht es, dass Menschen nicht andauernd Angst haben müssen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Wenn wir über Unsicherheit in unserem Land reden und wenn wir über Polarisierung sprechen, dann ist der Verlust und der drohende Verlust des Arbeitsplatzes eine der Dinge, die Menschen in ihrem Leben umtreibt. Und es ist ein wichtiges Signal dieser Regierung, dass wir klar und deutlich an die Menschen appellieren, wir kümmern uns um eure Arbeitsplätze und dass eure Arbeitsplätze sicher sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eng damit verbunden noch mit dem Wachstumsbooster ist die klare Verabredung, dass wir die Kommunen entlasten werden, dass wir dafür sorgen, dass finanzielle Belastungen, die für die Kommunen durch den Wachstumsbooster entstehen, dass wir als Bund diese Belastung der Kommunen kompensieren. Das war mir sehr wichtig, das war uns als Koalition sehr wichtig, dass wir die Kommunen nicht im Regen stehen lassen, sondern dafür sorgen, dass sie handlungsfähig sind und die finanziellen Spielräume haben, die sie brauchen. Und wenn wir über Unsicherheiten in unserem Land reden, dann gucken wir doch immer wieder auch auf die kommunale Finanzsituation. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das macht was aus, wenn gerade junge Menschen sich entscheiden, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Und dann ist eine der ersten Entscheidungen, die man zu treffen hat, vielleicht die Frage, ob man das Schwimmbad oder die Stadtbücherei schließt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Handlungsspielräume für die Kommunen erhöhen, dass wir sagen, hier wird kompensiert und dass wir ein klares Signal als Koalition und heute auch gemeinsam mit dem Bundesrat setzen. Wir wollen leistungsfähige, handlungsfähige Kommunen. Dafür ist der Wachstumsbooster mit all seinen Verabredungen ein deutliches Signal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann investieren wir. 100 Milliarden, die die Länder und die Kommunen investieren, 300 Milliarden, die wir als Sondervermögen investieren werden im Bund und 100 Milliarden, die wir über den KTF in die Frage der Klimaneutralität und des Klimaschutzes investieren werden. Und ich habe bei der Einbringungsrede deutlich gemacht, es geht um Investitionen, es geht um Wachstum, aber es geht für uns auch um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass wir in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieses Landes investieren, aber auch in die Menschen, in die Ausbildung, in Familien, in lebenswerte Nachbarschaften, in nachhaltige Mobilität. Es geht darum, dass wir ein gerechtes Leben ermöglichen, sowohl in der Stadt, aber auch auf dem Land. Es geht darum, dass wir Menschen Unsicherheiten nehmen, indem wir beispielsweise die Krankenversorgung verbessern, dass wir dafür sorgen, dass Züge wieder pünktlicher werden, dass Schulgebäude saniert werden, dass wir eine gute Betreuung und einen guten Unterricht haben, ein stabiles Internet, bezahlbaren Wohnraum, sichere Brücken und Straßen in unserem Land. Das alles können wir erreichen, indem wir jetzt massiv mit dem Sondervermögen in unserem Land investieren. Das wird die Gerechtigkeit stärken, die Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land, zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt. Wir werden Bildungschancen verbessern, sichere Arbeitsplätze haben, die Kinderbetreuung ausbauen und für eine bessere Gesundheitsversorgung in unserem Land sorgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Bremse gelöst haben, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft stärken, dass wir die Arbeitsplätze sichern und auch dafür sorgen, dass Menschen wieder stärker daran glauben, dass unser Staat leistungsfähig ist. Es geht um Vertrauen und Zuversicht. Es geht um Zutrauen in den Staat. Dafür nehmen wir jetzt Geld in die Hand, und das ist ein richtiger Schritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden das Ganze begleiten mit Strukturreformen. Wir werden dafür sorgen, dass es nicht nur um mehr Geld geht, sondern dass es auch darum geht, dass Genehmigungen schneller werden, dass Bürokratie abgebaut wird, dass wir mehr Fachkräfte haben, dass Energie günstiger wird und dass insgesamt dieses Land besser funktioniert. Und meine feste Überzeugung ist, alle diese Maßnahmen, die ich gerade anspreche, werden dazu führen, dass wir weniger Polarisierung, weniger Gegeneinander und mehr Miteinander in unserem Land haben und es schaffen, Angst und Frust abzubauen. Aber ich will Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das gehört zu einem Tag wie heute dazu, auch etwas zu dem sagen, was für mich auch dazu gehört, dass wir Unsicherheiten und Polarisierung in unserem Land abbauen. Und das ist der politische Stil. Das ist die Frage, wie gehen wir hier im Parlament miteinander um? Und lassen Sie mich das im Blick auf heute Morgen noch mal für mich hier klar festhalten. Die Gleichheit der Geschlechter und das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, das hat in Deutschland zu Recht einen Verfassungsrang. Das zu schützen ist übrigens Aufgabe von Richterinnen und Richtern, erst recht am Bundesverfassungsgericht. Und ich will das für mich hier sehr klar sagen. Es gab in Deutschland immer Kontroversen zum Paragraph 218 und zu Fragen der Abtreibung. Immer kontroverse Diskussionen. Diese Diskussion muss eine Gesellschaft aushalten. Ich habe eine klare Position, meine Partei hat eine klare Position, aber wir respektieren andere Meinungen. Ich sage Ihnen nur, dieses Land geht kaputt, wenn politische Debatten immer nach dem Motto geführt werden, 1-0, ja, nein, schwarz-weiß. Bist du nicht zu 100% meiner Meinung, dann bist du mein Gegner. Das macht unsere Demokratie kaputt. Und ich muss Ihnen klar sagen, wenn eine Richterin eine kritische Position zu 218 hat, dann ist das mehr als legitim in unserem Land. Das Bundesverfassungsgericht ist eine der wichtigsten Institutionen unseres Landes, und es lebt von Unabhängigkeit und von Vertrauen. Und es gab hier in diesem Parlament immer einen breiten Konsens der demokratischen Mitte, dass wir Richterinnen und Richter aufstellen, dass wir sie wählen, dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen als demokratische politische Mitte hier im Parlament. Und das ist heute nicht passiert. Das ist heute nicht passiert, und ich will für mich die Erwartung sehr klar formulieren, dass Führung und Verantwortung nicht sind für Sonntagsreden, sondern wenn hier strittige Abstimmungen sind, dann muss es Führung und Verantwortung auch geben. Und das muss gezeigt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen lassen Sie mich am Ende die sehr klare Erwartung formulieren. Wenn wir dieses Land durch schwierige Zeiten durchmanövrieren wollen, wenn wir hier Verantwortung übernehmen, und das haben wir als SPD-Fraktion auch gezeigt in den letzten Wochen, dass wir das können, dann heißt das auch, dass man manch schwierige Entscheidungen mittragen muss. Das ist der Wert eines Kompromisses, die Werte, die wir in der Demokratie brauchen, und dafür stehen wir. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, möchte ich auf etwas hinweisen. Wir haben hier eine sehr, sehr aufreibende Woche fast geschafft. Und hinter uns, wir können hier drin nur sitzen, weil wir großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Bundestages haben, die hier ohne auch nur mit der Wimper zu zucken weit über ihre Grenzen arbeiten und gearbeitet haben. Aber deshalb gilt jede Minute, und deshalb werde ich jetzt zu dieser Schlussrunde keine Kurzintervention oder Zwischenfragen zulassen, damit, weil auch diese Leute einen Anspruch darauf haben, auch mal zurück zu ihren Familien zu kommen. Der Nächste, der spricht, ist Dr. Michael Espendiller für die AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und an den Bildschirmen. Die Stadt Nantes liegt im Westen Frankreichs, und zwar in der Bretagne. Malerisch an der Loire gelegen, gehört diese historische Stadt mit ihren Baudenkmälern zu den Top-Sehenswürdigkeiten im klassischen Bretagne-Urlaub. Und manchen gefällt es so gut, dass sie gleich für immer dort bleiben. So wie zum Beispiel Dieter Zetsche, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Daimler AG. Er lebt mittlerweile in Nantes und freut sich dort an seinem Ruhestand. Jener Dieter Zetsche also, der vor fast 10 10 Jahren. Im Angesicht der sich im Sommer 2015 zuspitzenden Migrationskrise sagte, dass die zu uns kommenden Flüchtlinge ein neues Wirtschaftswunder auslösen könnten und dass man diese Menschen deswegen nicht abweisen dürfte. Heute, 10 Jahre später, wissen wir, dass uns diese Flüchtlinge kein Wirtschaftswunder gebracht haben, sondern riesige Haushaltslöcher in Bund, Ländern und Kommunen. Und vom Zustand unserer inneren Sicherheit will ich an dieser Stelle gar nicht erst anfangen. Denn wir sind in der Haushaltswoche im Deutschen Bundestag und wir müssen uns hier mit den Folgen derartiger Irrtümer herumschlagen, während die gut betuchten Befürworter der Massenmigration heute die Sonne in schönen französischen Städten genießen. Die Folgen sehen wir zum Beispiel im Etat für Arbeit und Soziales. Herr Klingbeil plant hier nun mit 190 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Das sind fast 38% des Gesamtetats. Im ersten Regierungsentwurf für den 2025er Haushalt, der noch von der alten Ampelkoalition aufgestellt wurde, wurden hier nur 179 Milliarden Euro veranschlagt, also ganze 11 Milliarden Euro weniger. Man sieht, die Kosten galoppieren uns regelrecht davon, auch wegen des außer Rand und Band geratenen Bürgergeldes. Und das werden Sie auch weiterhin tun, denn von Dieter Zetsches Wirtschaftswunder ist weit und breit nichts zu sehen. Denn für ein Wirtschaftswunder müssten wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserem Land verbessern, und zwar schnell. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir wieder für Energiesicherheit und günstige Energiepreise sorgen. Die Regierung macht aber das genaue Gegenteil. Deutschland leistet sich weiter teuren Flatterstrom und wundert sich dann, wenn die Industrie ausstirbt oder vorher lieber abwandert. Und dann lese ich nun im wohlmeinenden Handelsblatt vom Mittwoch, dass das alles nur an der schlechten Stimmung liege. Es sei ja alles gar nicht so schlimm in Deutschland, nur die Stimmung sei irgendwie mies. Und deswegen wird es jetzt Zeit für den Kanzler für ein paar tolle, positive Bilder aus dem Kanzleramt. Noch eine schicke Headline dazu, Milliarden aus der Wirtschaft, Dutzende Großunternehmen wollen nun angeblich ganz dick in Deutschland investieren. Okay, gut, liest man dann das Kleingedruckte, stellt man fest, dass hier gerade Investitionen als Erfolg verkauft werden, die sowieso schon längst geplant waren. Und dass alle anderen Zusagen nun ja nicht so ganz verbindlich sind, wie es in der Überschrift erscheinen soll. Sie wissen ja, die Marktlage, man wird sehen. Aber das Heldenbild auf dem Cover vom Handelsblatt hat mir gefallen. Drei neuzeitliche Dieter Zetsches, die uns vom nächsten Wirtschaftswunder erzählen. Dieser Artikel und das ganze Event, was da im Juli im Bundeskanzleramt geplant wird, ist symptomatisch für den Mainstream in unserem Land. Man ignoriert die harte Realität und steckt lieber all seine Energie in den Bau von Potemkinschen Dörfern, also die Erschaffung von schönen Fassaden, die unseren wirtschaftlichen Niedergang zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung weniger präsent machen sollen. Aber, und das will ich hier in die Richtung der Regierung in aller Deutlichkeit sagen, Sie können die Leute im Land nicht mehr täuschen. Inflation und Einkommensverlust sind real und spürbar. Der Stellenabbau, der bei Konzernen wie VW oder Siemens ansteht, beide übrigens dabei im Kanzleramt, ist real. Und die Konsequenzen für den Bundeshaushalt und die Haushalte der Länder und Kommunen sind es ebenfalls. All die Unternehmen, die jetzt freundlicherweise erscheinen zu ihrem PR-Termin im Kanzleramt, werden alle ihre sogenannten Zusagen still und leise wieder einkassieren, wenn die Kameras weg sind und die Marktlage es erfordert. Weil man zu den derzeitigen Bedingungen in Deutschland einfach nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren kann. Und die Folge davon werden wir dann erneut im Bundeshaushalt ausbaden müssen. Mehrere Kollegen aus der Union haben diese Woche in ihren Reden gesagt, dass man mit dem neuen Schuldengeld ihrer Regierung jetzt aber wirklich verantwortungsvoll umgehen müsse. Das ist schön, aber Sie wissen doch ganz genau, dass das nicht passieren wird, insbesondere nicht in einer Koalition mit der SPD. Zum anderen haben Sie mit Ihrem Schuldentorpedo höchstwahrscheinlich ein Point of No Return geschaffen. Denn das, was Sie hier an Schulden anhäufen, werden wir in absehbarer Zeit nicht mehr abbezahlen können. Sie haben unser Land damit auf einen Defizitkurs wie den der USA geschickt, mit allen im Übrigen auch geopolitischen Konsequenzen. Die Schuldenbremse haben Sie, liebe Kollegen von der Union, mit diesem Haushaltsentwurf jedenfalls beerdigt. Und die Folgen dieser Politik werden sich nicht erst in ferner Zukunft, sondern schon jetzt stellen. So viel als Schlusswort in dieser Haushaltsdebatte. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort für die nächste Rede Dr. Yannick Buri für die Union.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser Haushaltswoche, am Ende der intensiven Diskussionen um die Einzelpläne der Ministerien in dieser Woche, kann man eines festhalten, diese Koalition ist ins Arbeiten gekommen, diese Koalition macht Tempo, wenn es darum geht, Sicherheit zu stärken, Migration zu ordnen. Diese Koalition macht Tempo, wenn es darum geht, dass wir international in Europa, auf der Weltbühne, auf der NATO-Bühne wieder ernst genommen werden und Akzente setzen, Verantwortung übernehmen. Und jetzt geht es darum, und auch da sind die ersten Schritte gemacht, geht es darum, dass diese Koalition Tempo macht, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts, den Wirtschaftsstandort, den Investitionsstandort Deutschland zu stärken. Und auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben die Debatten dieser Woche gezeigt. Auch das nimmt Fahrt auf, wenn es eben darum geht, Digitalisierung voranzubringen, wenn es darum geht, Entbürokratisierung voranzubringen, wenn es darum geht, den Investitionsbooster auf den Weg zu bringen. Deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass auch der Bundesrat heute dem zugestimmt hat. Und es zeigt sich darin, dass das Investitionsklima im Land sich verbessert, dass der IFO-Geschäftsklimaindex zum ersten Mal seit langem wieder angestiegen ist. Das heißt, das Vertrauen in den Standort wird durch diese Koalition nun auch wieder gestärkt. Und das ist insbesondere in einer Phase internationaler Unsicherheit, in einer Phase, in der international nach Investitionsstandorten gesucht wird, ein gutes, ein wichtiges, ein notwendiges Zeichen für unser Land. Und meine Damen und Herren, diese Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist auch notwendig. Denn zur Wahrheit dieses Haushaltsentwurfs gehört auch, dass wir mit diesem Haushaltsentwurf eine enorme Verschuldung eingehen. Und deswegen ist die Kehrseite dieses Haushaltes, ist die Verantwortung dieses Haushaltes und der Verschuldung, die wir damit eingehen, dass wir umgekehrt die Wachstumskräfte dieses Landes auch stärken wollen, damit wir dieser zusätzlichen Kreditbelastung, damit wir der zusätzlichen Zinsbelastung auch eine Wirtschaftskraft entgegenstellen können, die in der Lage ist, diese Belastung auch mit Blick auf kommende Generationen zu tragen. Und das gilt nicht nur für den Bundeshaushalt selbst, das gilt genauso für das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, das wir heute in erster Lesung in dieser Debatte beraten. Und auch in diesem Sondervermögen muss der Fokus darauf liegen, die Wettbewerbsfähigkeit, die Wirtschaftskraft unseres Standortes zu stärken. Und deswegen gilt dabei auch, das Sondervermögen darf nicht und ist nicht der Lückenfüller für alles Mögliche Denkbare, was im eigentlichen Bundeshaushalt nun keinen Platz mehr gefunden hat, sondern das Sondervermögen ist und muss sein das Vehikel, mit dem wir unsere Infrastruktur, Schienen, Straßen, Digitalisierung auf Vordermann bringen. Und da werden wir einiges zu tun haben, sowohl mit Blick auf den Wirtschaftsplan, da werden wir auch Dinge zu tun haben mit Blick auf das Errichtungsgesetz in den parlamentarischen Beratungen, die dazu in den nächsten Wochen jetzt hier anstehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, gleichzeitig gilt auch, Geld alleine löst die Probleme, löst den Investitionsstau noch nicht. Damit einher muss gehen die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Deswegen ist es gut und richtig, dass die Bundesregierung auch hier und die Koalition auch hier Tempo macht. Damit muss einhergehen, Herr Bundesfinanzminister, auch mit Blick auf den Bundeshaushalt, dass trotz oder gerade wegen des Sondervermögens wir auch die Pflicht und die Verantwortung annehmen, als Koalition im Bundeshaushalt selbst das Investitionsniveau weiter zu erhöhen und Investitionen nicht rein auszulagern in das Sondervermögen, damit wir nach dem Auslaufen des Sondervermögens nicht vor einer möglichen Abbruchkante stehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition hält das Tempo hoch. Der Haushaltsentwurf für 2025 ermöglicht diesen Weg, den wir gemeinsam gehen. Er verpflichtet uns gleichzeitig aber auch dazu, Wachstumskräfte und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die weiteren Schritte werden wir gehen im Haushaltsverfahren, im Haushaltsausschuss über den Sommer, über die Sommerpause hinweg. Bei den anstehenden strukturellen Reformen, die wir in der Gesetzgebung im Herbst hier anpacken werden. Ich freue mich auf die anstehenden Diskussionen, darauf, dass wir auch mit unserer Reformagenda anpacken, aus Verantwortung für unser Land.
Vielen Dank Ihnen. Ich erteile als nächstes das Wort Dr. Paula Kirchhoff für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen, wir können angesichts des heutigen Tages und
angesichts dessen, was wir heute Vormittag hier erlebt haben, nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Und ich habe Verständnis für jeden, der seine Rede vorher schon fertig hatte. Ich möchte zitieren aus einer Rede von Friedrich Merz vom 28. November 2023, damals auch eine Haushaltswoche. Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen und hören. Man muss spätestens nach heute Morgen zu dem Schluss kommen, Sie können es einfach nicht. Die Schuhe, in denen Sie hier für die Bundesrepublik Deutschland stehen, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Zitat Ende. Friedrich Merz hat es gesagt, nachdem das Bundesverfassungsgericht, heute auch Thema, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt 2021 damals gekippt hatte. Und diese alte Bundesregierung hat sich übrigens an dieses Urteil gehalten. Und damit genau Sie nicht in diese Situation kommen, haben wir nach der letzten Bundestagswahl das Sondervermögen Infrastruktur ermöglicht und die Schuldenbremse reformiert. Und jetzt sehen wir, Sie haben Hunderte von Milliarden mehr zur Verfügung. Und trotzdem ist diese Bundesregierung nach 60 Tagen schon in der Situation, in der die letzte Bundesregierung erst nach 3 Jahren war. Und wir sehen an dieser Stelle, Haushaltswochen sind tatsächlich immer noch Wochen der Ehrlichkeit. Lars Klingbeil hat von Sonntagsreden gesprochen. Wir haben in den letzten Monaten viele Sonntagsreden gehört, insbesondere im Wahlkampf. Und wir haben in dieser Haushaltswoche und mit diesem Haushaltsentwurf gesehen, wo Sie nicht ehrlich waren. Diese Koalition, das ist jetzt schon klar, das ist keine Koalition der Ehrlichkeit, das ist die Koalition des Wortbruchs. Wenn wir uns die Stromsteuer anschauen, Sie haben der gesamten Bevölkerung versprochen, Sie senken die Stromsteuer für alle. Versprechen gebrochen. Sie haben im Wahlkampf versprochen, die Schuldenbremse zu halten. Was haben Sie gemacht? Direkt nach der Bundestagswahl, wenige Tage später, Sie haben die Schuldenbremse gebrochen. Was haben Sie uns versprochen bei den Sozialversicherungsbeiträgen und der gesamten Bevölkerung? Dass Sie die stabilisieren. Was haben wir diese Woche gelernt? Die Steuerzuschüsse sind so gering, dass wir wieder 0,5% Beitragssteigerung zum 1.1. haben werden. Nichts von dem, was Sie uns hier versprochen haben. Haben Sie gehalten. Und die Menschen da draußen, Sie können jetzt sehr, sehr viel reden über Zusammenhalt, Lars Klingbeil. Aber in Haushaltswochen kommt halt raus, das eine ist die Sonntagsrede und das andere ist das, was im Haushaltsentwurf passiert. Und was Sie uns nämlich auch versprochen haben beim Sondervermögen war Zusätzlichkeit. Sie haben uns versprochen, dass mit diesem Sondervermögen der Sanierungsstau bei der Verkehrsinfrastruktur in diesem Land aufgelöst wird. Und ja, wir haben Ihnen geglaubt. Und was sehen wir jetzt in dieser Haushaltswoche? Ihre Ministerinnen und Minister überbieten sich dabei, wer die meisten Milliarden aus dem Sondervermögen zweckentfremden kann. Egal, ob der sogenannte Soforttransformationsschuss für Krankenhäuser. Und ich habe große Sympathie dafür, aber das ist keine Investition, wenn ich Betriebskostenzuschüsse für vergangene Jahre auszahle aus dem Sondervermögen. Oder auch Milliarden für die feuchten Raumfahrtträume von Markus Söder. Das sind keine sanierten Brücken am Ende für über 5 Milliarden. Und das ist das, was wir in dieser Woche über diese Koalition gelernt haben. Koalition des Wortbruchs. Und wenn es eine Person gibt, über die wir in dieser Woche heute und auch zum Beispiel am Mittwoch ganz besonders viel über Unehrlichkeit gelernt haben, dann ist das ja tatsächlich, dann verdichtet sich diese Woche in der Person Jens Spahn. Indem wir unehrlich war vor 5 Jahren, und wie er unehrlich war letztes Jahr und wie er in dieser Koalition auch heute unehrlich agiert hat. Wer die Bevölkerung anlügt, wird am Ende auch den eigenen Koalitionspartner anlügen. Wer ehrliche Politik in diesem Land will, muss dafür sorgen, dass Menschen wie Jens Spahn keine Politik mehr machen. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Dietmar Bartsch für die Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Klingbeil, Sie haben hier von einem denkwürdigen Tag gesprochen. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr weiche Umschreibung. Das hier heute war ein Chaostag sondergleichen. Wenn Sie überhaupt schon in der Haushaltswoche eine Richterwahl ansetzen, dann klären Sie doch bitte vorher, dass es die entsprechenden Mehrheiten gibt. Und es kann nicht sein, dass Sie so eine Wahl absetzen. Sie beschädigen das Verfassungsgericht. Vor allen Dingen aber beschädigen Sie alle Kandidatinnen und Kandidaten, die hier zur Wahl gestellt haben. Das ist und bleibt inakzeptabel. Eine zweite Bemerkung, die ich machen will. Wir haben weiterhin eine vorläufige Haushaltsführung. Ich meine, das macht ja was. Das ist für den Finanzminister gut, aber für viele andere eben nicht. Viele Projekte können nicht stattfinden. Und Sie hören hoffentlich die vielen Kritiken. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir für die Haushaltsberatung, dass insbesondere die Abgeordneten der Koalition dieses Selbstbewusstsein haben, dass sie nicht nur die Haushaltsentwürfe der Regierung abnicken und sagen, es ist alles toll und kleine Stellschräubchen drehen, sondern dass sie wirklich politische Weichenstellungen in den Haushaltsberatungen vornehmen. Denn derzeit ist es doch so, ich sage Ihnen, das größte Gift für die Demokratie ist die Unglaubwürdigkeit derer, die sie repräsentieren. Und bei Schwarz-Rot ist es einfach so. Schwarz-Rot wollte die Stromsteuer für alle senken und hat es nicht getan. Die SPD wollte den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen und hat es nicht getan. Und heute die Wahl von den Bundesverfassungsrichterinnen abgesetzt, ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Höhepunkt. Ich meine, der CSU-Vorsitzende, Ihr Herr Söder, der hat doch sogar davon gesprochen, dass der Koalitionsvertrag ein Bestseller werde. Ich halte das für einen typischen Söder-Schmarrn. Aber wenn, dann wäre der nach den Entscheidungen nicht in der Rubrik Sachbuch, sondern in der Rubrik Science-Fiction einzuordnen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, die Haushalts- und Finanzpolitik dieser Bundesregierung droht, den sozialen Zusammenhalt in diesem Land an die Wand zu fahren. Und der heutige Tag manifestiert diese Krise sehr, sehr deutlich. Meine Damen und Herren, zum Ende der Legislatur wollen Sie mehr als 150 Milliarden in die Aufrüstung der Bundeswehr investieren. Dem neuen 5-Prozent-Ziel, da habe ich in dieser Woche schon was zu gesagt, der NATO folgen Sie. Und gleichzeitig kürzen Sie in diesem Haushalt die humanitären Leistungen im Einzelplan 5 wie im Einzelplan 23. Menschlichkeit gegen Aufrüstung. Was ist denn das für ein Herangehen, gerade für einen sozialdemokratischen Finanzminister? Ich finde das inakzeptabel. Meine Damen und Herren, Herr Merz hat von diesem Pult aus am Mittwoch gesagt, Deutschland werde außenpolitisch nun wieder wahrgenommen und ernst genommen. Meine Damen und Herren, nach der ersten Amtszeit des amerikanischen Präsidenten hatte ich gehofft, dass Deutschland und Europa eigene Interessen betonen. Und was macht der Bundeskanzler? Der schenkt dem amerikanischen Präsidenten einen Golfschläger und sagt zu jeder Forderung, ja, Mr. Präsident, 5% für die Rüstung, gerne, Mr. Präsident. Das hat nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Meine Damen und Herren, sich und unser Land derart klein zu machen, gehört sich für den Kanzler der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht. Apropos Volkswirtschaft. Ein Tag, nachdem Daimler Truck tausende Stellen abbauen wollte und das verkündet hat, sagt der Kanzler, die Stimmung in den Unternehmen wird kontinuierlich besser. Und Herr Buri hat sich ja hier heute als optimismuspolitischer Sprecher der Union geoutet. Da kann man nur sagen, viel Spaß in diesem Paralleluniversum. Ihre gemeinsame Politik verbessert eben nicht die Situation der Menschen. Ich kann Ihnen mal sagen, was man mit 150 Milliarden für die Rüstung machen könnte. 20 Jahre das Deutschlandticket bezahlen oder 15 Jahre Kindergeld finanzieren oder 27 Jahre das Wohngeld tragen oder 32 Jahre den sozialen Wohnungsbau stemmen. Das alles wäre mit dieser Summe möglich. Und ich gebe es hier von rechts außen immer nur einen Punkt, die Flüchtlinge. Da will ich Ihnen nur einen Satz sagen, den ich hier schon vor 10 und vor 15 Jahren gesagt habe. Die teuersten Flüchtlinge sind und bleiben die Steuerflüchtlinge, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, zum Sondervermögen noch eine Bemerkung. Sie wecken damit gigantische Erwartungen. Und ich kann Ihnen sagen, Sie werden gigantische Enttäuschungen produzieren. Wenn Sie über die Kommunen reden, das ist ja völlig in Ordnung, aber in den Kommunen herrscht ein Investitionsstau von ca. 200 Milliarden Euro. Und von den 100 Milliarden, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur an die Länder gehen, fließen in diesem Jahr sage und schreibe 8,3 Milliarden ab. Viel zu wenig. Der Bürgermeister und gleichzeitig Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages Ihrer Partei, der SPD aus Wismar, der sagte diese Woche, die Finanzlage wird immer prekärer. Wenn nicht schleunigst die Weichen neu gestellt werden, müssen wir wichtige Bauprojekte zurückstellen und bei freiwilligen Leistungen für Kultur und Sport kürzen. Das ist die reale Lage in den Kommunen. Meine Damen und Herren, Sie zünden mit diesem Haushalt den Rüstungsturbo. Für die Bürgerinnen und Bürger wird das in den kommenden Jahren zu einem Kürzungsturbo werden. Bildung, Gesundheit, Pflege und Rente. Mit Ihren Plänen wird Deutschland nicht gerechter, nicht moderner, sondern zu einem Land, das Milliarden in Kriegsgerät steckt und wo die Bürger den Gürtel enger schnallen müssen. Dazu sagen wir als Linksfraktion geschlossen Nein. Herzlichen Dank und schönen Sommer.
Herzlichen Dank. Dr. Thorsten Rudolph spricht als Nächster für die Fraktion der SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu diesem denkwürdigen Tag hat Lars Klingbeil eben alles Notwendige gesagt. Wir werden jetzt dennoch in den nächsten Wochen in den parlamentarischen Beratungen sehr ernsthaft über diesen Haushaltsentwurf der Regierung und über den besten Weg für unser Land diskutieren. Und gerade deshalb will ich in dieser Schlussrunde noch einmal zurückblicken auf die Argumente insbesondere der Grünen. Grünen berufen sich schon die ganze Woche auf eine Stellungnahme von Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie tun das sehr, sehr selektiv. Denn da steht drinne, dass die Unternehmenssteuersenkungen angesichts der hohen Unternehmenssteuersätze und der latenten Wachstums- und Investitionsschwäche in Deutschland, Zitat, grundsätzlich sinnvoll seien, dass sie, Zitat, das Wachstum leicht beleben dürften, dass die besseren Abschreibungsregeln zusammen mit den Unternehmenssteuersenkungen, Zitat, Investitionen attraktiver machen, dass Selbstfinanzierungseffekte durch dieses Gesetz von, Zitat, gut bis zur Hälfte der Mindereinnahmen möglich seien. Stattdessen reden die Grünen von fehlenden Wachstumseffekten, Belastung der Länder und Begünstigung der Besserverdienenden. Vielleicht reden Sie ja mal mit den grün regierten Ländern und lassen sich erklären, warum die dem Gesetz zustimmen. Sie stimmen zu, weil das Gesetz genau das umsetzt, was die Koalition in dieser Woche immer wieder gesagt hat. Wir erhöhen durch dieses Gesetz die privaten Investitionen, wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, wir befeuern das Wachstum und wir sichern gute Arbeitsplätze. Und das ist gut, das ist richtig, das brauchen wir, meine Damen und Herren. Deshalb appelliere ich an Sie, beteiligen Sie sich konstruktiv an der Bewältigung der immensen Aufgaben, die vor uns liegen. Und lassen Sie uns an einer echten Wende in diesem Land arbeiten. Und genau dafür liefert doch dieser Haushaltsentwurf den Startschuss. Wir stärken das Wachstum, wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger und wir investieren massiv in unser Land, in Straße und Schiene, in die Digitalisierung, in saubere und günstige Energie, in Kitas, Schulen und die beste Bildung für unsere Kinder. 120 Milliarden Euro stehen künftig Jahr für diese Investitionen bereit. Meine Damen und Herren, das ist ein echter Gamechanger. Wir modernisieren unser Land und wir bringen es technologisch auf Vordermann. Und damit machen wir unser Land übrigens nicht nur funktionsfähiger, wir machen es auch gerechter. Uns geht es um die breite Mitte der Gesellschaft, der arbeitenden Bevölkerung, um diejenigen, die auf einen funktionierenden Staat angewiesen sind. Gute Bildungschancen für alle Kinder, unabhängig vom sozialen oder kulturellen Hintergrund. Busse und Bahnen, die auch jenseits der Ballungszentren öfter fahren. Eine digitalisierte Verwaltung, die serviceorientiert und schnell entscheidet. Betreuungseinrichtungen, die hart arbeitende Eltern entlasten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert. Dieses erneuerte Gerechtigkeitsversprechen ist für uns als Sozialdemokratie essentieller Bestandteil der Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Und deswegen sage ich Ihnen, Bund, Länder und Kommunen müssen jetzt an einem Strang ziehen. Lassen Sie uns hier im Deutschen Bundestag und speziell im Haushaltsausschuss genau das gemeinsam angehen. Wir haben den Sommer über ja genügend Gelegenheit dazu. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Als nächstes spricht Peter Böhringer für die Fraktion AfD.
Ja, danke, Herr Präsident. 850 Milliarden Euro geplante Neuverschuldung, ein historischer Negativrekord. Und das nach bereits horrenden Schuldenhaushalten seit Corona 2020. Diese Finanzplanung ist kein Unfall, sondern Folge einer von Herrn Merz und der CDU vorsätzlich schon 2024 ausgeheckten, aber vor der Bundestagswahl nicht zugegebenen Planung. Sie haben dann 4 Wochen nach der Wahl noch mit einer bereits abgewählten Bundestagsmehrheit das Grundgesetz geändert und einen nach oben offenen Verschuldungsspielraum geschaffen. Wir hatten damals vorausgesagt, dass ein Dammbruch die Folge sein würde. Und genau so kam es nun nur 4 Monate später. Die nach bisheriger Rechtslage niemals zulässige Neuverschuldung wird die seit 1949 aufgelaufene Bundesschuld auf einen Schlag um 50% erhöhen. Zu den von Ihnen legalisierten Schulden werden künftig nicht nur uferlose Waffenkäufe, sondern auch Ausgaben zur Herstellung einer utopisch wirkungslosen Klimaneutralität gehören. Sogar noch utopischer ist die Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten mit deutschen Steuermitteln, ein absurdes Konzept, das nur 3 Monate nach der Grundgesetzänderung bereits von der Realität in Nahost überholt ist. Doch nicht nur die nationale Haushaltsplanung dieser Schuldenregierung läuft in die völlig falsche Richtung, auch im Finanzplan der EU werden Aufrüstungsprogramme und CO2-Planwirtschaft immer teurer. Immer mehr EU-Visionen sollen auf Pump über riesige Gemeinschaftsschulden finanziert werden, alles zulasten vor allem der deutschen Steuerzahler. Investitionen sind das große euphemistische Wort der Planwirte in der EU-Kommission. Ebenso wie hier durch den Finanzminister wird auch dort der Investitionsbegriff vollkommen pervertiert. Eine echte und gute Investition bringt dem Finanzier eine Geldrendite und der Gesellschaft eine Wohlstandsrendite. Was aber soll die Rendite von Waffeninvestitionen sein? Im besten Fall bleiben die Waffen im Arsenal, dann sind hohe Kosten entstanden, aber sicher kein Wohlstand und auch keine Rendite, außer für Waffenproduzenten. Und im schlimmsten Fall werden die Waffen eingesetzt, dann gibt es großflächige Zerstörungen, Leid und Tod, ganz sicher aber keinen Wohlstand, außer natürlich für die Waffenproduzenten. Und es erzähle keiner, man wolle ja den Frieden für Europa sichern. Frieden, meine Damen und Herren, hatten wir nach 1945 80 Jahre lang fast. Aber nicht wegen EU und Euro, die es ja erst seit 30 Jahren gibt. Und ganz sicher auch nicht durch schuldenfinanzierte riesige Aufrüstungsprogramme wie Rearm Europe über 800 Milliarden. Und nein, wer gegen Megaschulden ist, ist nicht für russische Panzer in Deutschland. Das ist eine perfide Argumentation, die jeden kritischen Haushälter zum Vaterlandsverräter stempelt. Machen Sie sich nicht Ost und West zugleich zu weit. Investieren Sie in Diplomatie. Sie werden dann Dutzende Milliarden weniger für das Militär brauchen. Und dann die Milliardenausgabe für eine fiktive Klimaneutralität. Auch dies sind natürlich keine Investitionen, sondern allenfalls renditefreie Kosten. Eigentlich sind es sogar Desinvestitionen, Herr Minister. Milliardenausgaben, die außer den grünen Profiteuren in den NGOs bzw. GOs niemand helfen wird. Auch Brüssel hilft bei der Zerstörung Deutschlands noch kräftig mit. Nach allerneuesten EU-Planungen soll das wirtschaftszerstörende CO2-Reduktionsziel nun gar noch vorgezogen werden. Schon 2040 darf nun praktisch nichts mehr produziert werden, sofern die Unternehmen nicht den absurden und superteuren Ablasshandel im Namen der CO2-Religion mit Strafzahlungen, mit hohen Strafzahlungen bedienen. Ja, zusammenfassend, nach 3 Jahren Ampel und 16 Jahren Merkel steht Deutschland schlecht da. Und bei einer Neuverschuldung über 170 Milliarden Euro dann 2026 wird die Gesamtschuldenquote Deutschlands dann bei 4-5% des BIP landen. Deutschland würde damit nicht mehr in die Eurozone aufgenommen. Glückwunsch, Herr Klingbeil. Wir werden uns ja schon in wenigen Tagen dann mit diesem Schuldenmachwerk namens Regierungsentwurf 2026 beschäftigen dürfen. Das wird das größte Sommerloch, das Deutschland jemals gesehen hat. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile Lukas Krieger das Wort von der Union für die nächste Rede.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute in erster Lesung das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität. Dieses Sondervermögen ist kein Selbstzweck. Es ist das finanzpolitische Rückgrat des Dreiklangs, auf den sich diese Koalition verständigt hat. Investieren, reformieren, konsolidieren. Wir wollen, wir müssen Deutschland aus der Stagnation holen, Wachstum anstoßen, Beschäftigung sichern und dabei unsere Verantwortung für den Klimaschutz ernst nehmen. Wir brauchen diesen Modernisierungsschub nach Jahren des Investitionsstaus, nach Corona, nach Energiekrise, Inflation und dem von Russland verschuldeten Krieg in Europa. Wir brauchen diesen Aufbruch jetzt entschlossen und müssen ihn zusammen gestalten. Meine Damen und Herren, das Sondervermögen ist ein starkes Signal, aber es ist eben kein Blankoscheck. Wichtig ist, dass wir klar regeln, was als Investition in die Infrastruktur zählt und was nicht. Wir dürfen keine Grauzonen, keine allzu großen Interpretationsspielraum entstehen lassen. Hier können und sollten wir auch noch präziser werden. Damit Vertrauen wächst, gerade auch bei der jungen Generation, die die Schulden von heute in Zukunft tragen muss. Wichtig ist auch, dass diese Investitionen zusätzlich erfolgen und nicht zum Stopfen von Finanzlöchern im Kernhaushalt. €850 Milliarden Neuverschuldung bis 2029, das ist eine gewaltige Hypothek. Deshalb gilt, jeder Euro muss Wachstum erzeugen, jeder Euro muss wirken. Wir brauchen Investitionen in Straße, Schiene, Wohnen, Bildung, Digitalisierung und Energieinfrastruktur. Hier ist in den letzten Jahren zu wenig passiert. Ich nenne ein Beispiel aus meinem Wahlkreis, die marode Ringbahnbrücke der A100, eine Brücke, die von zigtausend Menschen täglich benutzt und seit Jahren dem Verfall preisgegeben wurde. Heute ist sie abgerissen, der Neubau wird Jahre dauern. Das zeigt, wir brauchen Investitionen zielgerichtet, wirksam und langfristig planbar. Allein in diesem Jahr investieren wir €115 Milliarden, 40 Milliarden mehr als 2024. Das sind gewaltige Summen. Es geht in die richtige Richtung. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Wir verkaufen uns damit vor allen Dingen Zeit. Zeit, um die strukturellen Probleme strategisch anzugehen. Erste Analysen stimmen zuversichtlich, dass diese Investitionen Wirkung zeigen werden. Der IFO, Geschäftsklimaindex, steigt mittlerweile den sechsten Monat in Folge und private Milliardeninvestitionen in den Standort Deutschlands werden konkret geplant und vorbereitet. Wir haben diese Impulse gesetzt und jetzt die Stimmung des Aufbruchs erreicht die deutsche Wirtschaft. Wir haben gute Voraussetzungen, einen starken innovativen Mittelstand, eine exzellente Forschungslandschaft und Menschen mit Ideen und Tatkraft. Dieses Fundament gilt es jetzt zu stärken mit weniger Regulierung, besseren Rahmenbedingungen und gezielter Förderung von Innovationen. Allein im ersten Halbjahr 2025 stieg die Zahl der Unternehmensgründungen um 9%. Genau darauf müssen wir jetzt aufbauen. Durch gezielte Entlastung, schnellere Verfahren, bessere Finanzierungsmöglichkeiten und den Abbau von Gründungshürden. Meine Damen und Herren, gleichzeitig dürfen wir nicht die größte Ausgabenposition im Bundeshaushalt aus dem Blick verlieren, unsere sozialen Sicherungssysteme. Hier brauchen wir mutige, aber kluge Reformen. Denn wenn sich die Zinsausgaben, wie prognostiziert, bis 2035 auf 15% des Haushalts verdoppeln könnten, dann droht der Gestaltungsspielraum unserer Demokratie zu erodieren. Wenn wir heute keine Strukturreformen anstoßen, wenn wir heute nicht auch beim Staat sparen, dann fahren wir morgen die Handlungsfähigkeit unseres Landes an die Wand. Darum gehört zum Dreiklang investieren, reformieren und konsolidieren. Eben auch ein echter Bürokratieabbau, Einsparung bei Verwaltung und Personal und ja, eine ehrliche Debatte über die Prioritäten bei den Sozialausgaben. 8% weniger Personal, 10% weniger Verwaltungsausgaben, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, das sind erste Schritte in die richtige Richtung. Aber wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Wir müssen diesen Weg weitergehen, konsequent, verantwortungsvoll und nachhaltig. Lassen Sie uns gemeinsam in dieser Koalition die Weichen richtig stellen. Milliarden an Investitionen sind kein Allheilmittel. Sie sind der Grundstein für das, was wir in dieser Legislatur erreichen können und zum Wohle unserer Demokratie auch erreichen müssen. Investieren alleine reicht nicht. Entscheidend ist, dass wir die strukturellen Probleme anpacken. Dann, nur dann, kann dieser Haushalt zum Wendepunkt für unser Land werden. Meine Damen und Herren, es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir spüren es, die Stimmung des Aufbruchs ist in der Luft. Jetzt kommt es darauf an, diesen Aufbruch zu nutzen. Unser Land ist stark. Wir müssen aufhören, es schlecht zu reden.
Diesen Aufbruch müssen Sie zum Ende kommen.
Lassen Sie uns gemeinsam vorankommen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ich erteile als Nächstes das Wort Leon Eckert für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Knapp über 500 Milliarden Euro umfasst dieser gesamte Bundeshaushalt für das Jahr 2025. Und die Schlussrunde bietet auch die Gelegenheit, noch einmal über größere Bewegungen über alle Einzelpläne zu gucken. Sehen wir uns die Maßnahmen an, die sich bereits jetzt anbilden und die vollmündig angekündigt sind, dann müssen wir feststellen, die neue Koalition verfällt der Leichtigkeit, klimaschädliche fossile und im Jetzt denkende Subventionen, Begünstigungen und Maßnahmen wieder stärker zu nutzen. Und das aus Bequemlichkeit, weil der Konflikt in der Zukunft liegt und nicht im Jetzt. Schon in den bestehenden Plänen gibt es eine ganze Reihe von klimaschädlichen Subventionen und Anreize. Dienstwagenprivileg, Kerosinsteuerbefreiung, Dieselprivileg. Doch gerade jetzt, wo Teile dieser neuen Subventionen und Instrumente schuldenfinanziert sind, wird ein doppelter Kredit auf die zukünftigen Generationen aufgenommen. Gelder kann man zurückzahlen, aber eine immer weiter voranschreitende Klimakrise, die Zerstörung von Wäldern, Wiesen, Äckern und das Artensterben, das wird man am Ende nicht mehr so leicht rückgängig machen können. Beispiele: die Übernahme der Gasspeicherumlage, die den Gasverbrauch begünstigt und in die Entlastung und eben mit der Entlastung den Anreiz birgt, länger Gas zu verbrauchen. Anstatt die gleichen Gelder zu verwenden, eine Entlastung zu schaffen, die einen Anreiz setzt, umzusteigen, halten Sie am Fossilen fest. Die Agrardieselrückvergütung, Entlastung für eine bestimmte Technologie, anstatt jetzt die Chance zu nutzen, die Landwirtinnen und Landwirte zu entlasten und zu helfen, umzusteigen auf Zukunftstechnologien, wird hier am Diesel festgehalten. Und weil es so prominent angekündigt wird, die Pläne zur Subventionierung des Flugverkehrs liegen, hat der Minister angekündigt diese Woche, schon jetzt subventionieren Hunderttausende Flughafenanwohnerinnen und Anwohner den Flugverkehr in diesem Land, indem sie den Lärm aushalten, die Schadstoffe einschnaufen. Steuergeld wird verwendet, um unwirtschaftliche Regionalflughäfen künstlich am Leben zu erhalten. Gebühren werden nicht kostendeckend abgerechnet. Kerosin wird nicht besteuert. Es gibt eine ganze Reihe von fehlenden Steuern auf Flugtickets und den Flugverkehr. Und jetzt will der Minister diese hochsubventionierten Wirtschaftszweige noch weiter subventionieren. Und das alles nur, um ein paar wenige Flüge mehr nach Deutschland zu holen, die in anderen Ländern gerade stattfinden. Alle drei Vorgänge zeigen, dass die zuständige Ministerin und die zuständigen Minister kein eigenes Rückgrat haben, sondern dem Druck der Lobbyvertreter und Einzelinteressen gefolgt sind. Doch wer zum Wohle der Gemeinschaft handeln will, der muss eine eigene Linie entwickeln, einen Pfad haben, wo es hingehen soll für eine lebenswerte Zukunft. Die neue Regierung, insbesondere auf der konservativen Seite, schafft dies augenscheinlich nicht. Wir Grüne werden in Haushaltsberatungen unsere Vorstellungen einbringen, zukunftsorientiert klar benennen, wo es Marktversagen gibt, aber auch anzeigen, wo zentralistische Ansätze keinen Erfolg bringen werden. Wir haben uns in den letzten Jahren und noch nie von der fossilen Lobby einschüchtern lassen und werden es auch in Zukunft nicht tun. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Doris Achelwill für die Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen! Brücken verfallen, die Bahn wird immer unpünktlicher. All das passiert, wenn der Staat zu lange nicht investiert. Ich kann manchmal gar nicht glauben, wie oft wir Ihnen diese Situation vor Augen halten mussten und trotzdem nichts geschehen ist. Als Linke haben wir über die ganzen Jahre deutlich gemacht, wo es brennt und milliardenschwere Mittel braucht. Wir erklärten das Offensichtliche, nämlich dass die Schuldenbremse eine Investitionsbremse ist. Wir forderten, dass sich für dringende Sanierungen und die Daseinsvorsorge der Menschen reingehängt wird, während Sie sich aus Notwendigkeiten heraussparen wollten. Wir haben hier seit Jahren einen eindeutigen Punkt, der uns und den überlasteten Kommunen nie zugestanden wurde. Und hätten Sie sich ehrlich gemacht, es gäbe heute ein paar massive Sorgen weniger. Jetzt kommt also das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, eine enorme Ansage. Aber was steckt dahinter? Von den 100 Milliarden, die daraus an die Länder gehen, ist klar, ist unklar, wie viel davon bei den Kommunen letztlich ankommt. Die ersten Quoten sorgten bei Verantwortungsträgerinnen und Trägern schon für herbe Enttäuschung. Die 300 Milliarden für den Bund sollen bis 2045 ausgegeben werden. Pro Jahr gerade mal 15 Milliarden Euro sind das, was bleibt. Zum Vergleich, die Investitionsbedarfe allein für die Bahn belaufen sich auf 130 Milliarden Euro. Was sind das für realitätsfremde Maßstäbe und was für unehrliche Signale, die Sie hier senden? Länder mit Altschulden, chronisch klamme Kommunen, sie tragen die Hauptlast für bauliche Sanierung, für Schwimmbäder, Kitas und Krankenhäuser. Und sie bleiben Bittsteller. Mit diesem Haushalt wird es genauso sein. Und es geht so nicht. Der Bundestag sollte wissen, dass die Demokratie gerade vor Ort in den Gemeinden und Landkreisen verteidigt wird. Und er sollte danach handeln und die Kommunen strukturell besser stellen. Stattdessen wurden Sie noch weiter einseitig belastet mit den Steuergeschenken im Bereich der Unternehmensgewinne. Ihre Kompensation erfolgte nur auf massiven Druck und zeigt Ihre Denk- und Konstruktionsfehler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Sondervermögen, es ist nichts für eine bessere Zukunft. Es braucht Substanz und einen Richtungswechsel, verbesserte Einnahmen durch gerechte Steuern, wirksame Altschuldenentlastung, dauerhafte Finanzierung statt unzureichende Sondervermögen. Es braucht eine Neubewertung und Neubesinnung, was diese grenzenlose Aufrüstung anbetrifft und selbstverständlich einen Ausstieg aus der Schuldenbremsenzeit. Sie ist eigentlich auch schon vorbei. Zum Schluss wünsche ich uns gerade nach dem heutigen Tag ein paar erholsame Wochen und nach der Sitzungspause einen Untersuchungsausschuss für Jens Spahn. Das hat sich der Kollege heute mehr als verdient. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Bettina Hagedorn für die SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, ich möchte jetzt ein bisschen Lokalkolorit in die Debatte bringen. Ich lebe mein ganzes Leben in Schleswig-Holstein, direkt an der Ostseeküste. Und in dieser Haushaltsdebatte soll deutlich werden, dass auch für den Norden in Deutschland sehr viel in diesem Haushalt drinsteckt. Mein ganzes Leben war ich es gewohnt, wenn ich auf die Landkarte geschaut habe, zu glauben, der Norden, die Ostsee, die ist da oben so am Rand Europas. Aber spätestens seit 2022 Putins Aggression Europa tief erschüttert hat, ist die Ostsee mitten in Europa wie in einem Brennglas. Und das verändert auch die Investitionen, die wir in Deutschland nicht nur für unsere deutsche, für die europäische, sondern auch für die Sicherheit an der Ostflanke leisten müssen, enorm viel. Und darum stecken von den 86 Milliarden Euro, lieber Boris Pistorius, die ja durch die Sondervermögen mit dem Verteidigungsministerium investiert werden können, natürlich auch Investitionen, die für die Marine, die für die Sicherheit der Ostflanke, die für den Aufbau der Brigade in Litauen von enormem Wert sind für uns und für alle unsere europäischen Nachbarn um die Ostsee herum. Aber es fahren auf der Ostsee nicht nur Marineschiffe. Und darum möchte ich den Blick auf die Bundespolizei richten. Denn der Haushaltsausschuss, der ja manchmal in seinen Bereinigungssitzungen sehr kluge Entscheidungen trifft, der hat 2015, 2016 Bundespolizeischiffe eines völlig neuen Kalibers in Auftrag gegeben, 86 Meter lang, mit Hubschrauberlandeplatz, mit Bordkanone und in der Lage, die GSG 9 an Bord zu nehmen. Und drei dieser Schiffe wurden bereits 2019 in Dienst gestellt. Das vierte hat Nancy Faeser dann getauft im letzten Jahr. Und liebe Nancy Faeser, du hast vor allen Dingen im letzten Oktober die Entscheidung getroffen, dass die GSG 9 See aus Bonn, wo sie ziemlich weit weg von der Ostsee ist und darum strategisch für Ernstfälle nicht so gut platziert, dass die nach Norddeutschland umgesiedelt werden muss. Und lieber Minister Dobrindt, der ist jetzt zwar leider nicht da, aber ich hoffe, es wird ihm mitgeteilt, dass wir erwarten, dass die Infrastruktur, die nämlich wichtig ist, die wichtig ist für unsere Sicherheit, dass die jetzt auch in Norddeutschland geschaffen wird. Denn in diesem Haushalt mit dem Sondervermögen, das wir dank der Grünen ja jetzt haben. Und dank der Möglichkeiten, die es da gibt, ist das jetzt möglich und zwingend erforderlich. Und davon profitiert auch der Verkehrsminister Patrick Schnieder, weil wir haben nicht nur sehr viele Häfen an Ost- und Nordsee, sondern wir haben auch einen Nord-Ostsee-Kanal. Und lieber Patrick Schnieder, auch da hat der Haushaltsausschuss 2012 angefangen, 2,5 Milliarden Euro für die Generalsanierung bereitzustellen. Das ist wichtig, auch für die Sicherheit auf der Ostsee.
Herzlichen Dank.
Und jetzt bitte investieren Sie mit Hochdruck. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Ich erteile das Wort Georg Schröder für die AfD-Fraktion zur nächsten Rede.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Klingbeil, werte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, sind noch einige da. Egal, die Bundesrepublik Deutschland gibt derzeit zu viel Geld aus und insbesondere verschwendet sie es in Systeme, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Mittelständische Unternehmen müssen am Monatsende schwarze Zahlen schreiben. Unser Bundeshaushalt macht einfach neue Schulden. Wir haben damals die Mehrwertsteuer erhöht, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, um den Haushalt zu sanieren. Was ist daraus geworden? Nix, gar nix. Sonst hätten wir jetzt das Problem mit den neuen Schulden gar nicht. Egal, ob unter CDU, SPD oder der Ampel, das Geld der Steuerzahler wurde verschleudert. Von Sanierung keine Spur. Auch CDU und CSU können nicht mit Geld umgehen. Der Bundesrechnungshof beschreibt die Deutsche Bundesbahn als ziellos, beliebig, folgenlos. So schreibt der Bundesrechnungshof, gut, dass dieser unabhängig ist. Das könnte das Motto des gesamten Bundeshaushalts sein. So wie mit der Bahn kommt man damit nirgendwo hin. Was bleibt, sind Schulden für unsere Kinder und eine absehbare Mehrwertsteuererhöhung auf 22%, nur um die zukünftigen Zinslasten zu bezahlen. Das trifft unsere Jugend ganz massiv. Das sollten wir eigentlich bei der nächsten Haushaltsberatung deutlich bedenken. Statt neuen Wohlstand zu schaffen, wie in den 50er und 60er Jahren, wirtschaften sie unsere Bürger in die Armut. Wir fordern, die Mehrwertsteuer muss gesenkt werden. Nur so stoppen wir die Verschwendungssucht der Regierungen. Wir müssen die Steuereinnahmen unserer Bürger für unsere Bürger einsetzen, nicht für ideologische Projekte. Wir brauchen mehr für Infrastruktur, für Bildung und Forschung, für Sicherheit und für Chancengleichheit. In Deutschland muss sich Arbeit lohnen, nicht faktenloses Geschwätz. Die Leistungen der Lkw-Fahrer, Fliesenleger oder Krankenschwestern werden ignoriert, während diejenigen belohnt werden, die einen Förderantrag ausfüllen können. Schluss mit dem Subventionsunwesen. Wir müssen in medizinische Forschung investieren. Was wissen wir wirklich über die Mechanismen unserer DNS? Viel zu wenig. Bei unseren folgenden Haushaltsberatungen wollen wir darauf ein besonderes Augenmerk lenken. Von Wissen profitieren alle Menschen. Wir brauchen Optimismus und Tatkraft statt staatlich finanzierte Weltuntergangssekten, die sich als NGOs tarnen. Und unsere Jugend soll die Welt kennenlernen, nicht nur Strände, sondern die Lebenswirklichkeit in anderen Ländern. Auch Auszubildende, nicht nur Studierende, sollen diese Erfahrung sammeln können. Meine Kinder und Enkel sollen den gleichen Lebensstandard genießen, den meine Eltern für mich bereitet haben. Eine wichtige Größe, danach werde ich handeln. Und zu jeder Zeit wollen wir in Deutschland sicher leben können. Dieser Haushaltsentwurf wird diesem Anspruch aber nicht gerecht. Stattdessen sollen wieder Milliarden für Klimahysterie verbrannt werden. Schluss damit. Beim Kauf unserer Feldfrüchte zahlen wir übrigens 7% Mehrwertsteuer. Für aus China hergestellte Solarpaneele zahlen wir gar keine Mehrwertsteuer. Ich sage, die Erzeugnisse unserer Landwirte sollten mehrwertsteuerfrei sein und nicht die Solarpaneele. Herr Finanzminister, im Haushaltsplan stehen Passagen mit viel Steuergeld, die namenlose Empfänger haben. Das darf hier nicht durchgehen. Wir wollen, dass da Klarheit im Haushalt steht. Ich bedanke mich und wünsche ein schönes Wochenende.
Herzlichen Dank. Für die nächste Rede rufe ich Philipp Hoffmann von der Unionsfraktion zum Pult.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Klingbeil, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den vergangenen Jahren mussten wir feststellen, die Investitionstätigkeiten in Deutschland, sie ist zurückgegangen. Die Infrastruktur ist in vielen Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Hand in die Jahre gekommen. Auch private Investitionen sind in den letzten Jahren deutlich hinter dem zurückgeblieben, was wir für ein eigentlich innovationsstarkes Industrieland wie Deutschland für notwendig halten. Ein Blick auf die Investitionstätigkeit im Jahr 2024 zeigt, wie ernst die Situation ist. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft sind die staatlichen und privaten Investitionen rückläufig. Besonders besorgniserregend ist, dass die privaten Investitionen auch dank der Politik von Herrn Habeck zuletzt um 3,5% zurückgegangen sind. Diese Politik führte dazu, dass wir bereits im dritten Jahr in Folge in einer wirtschaftlichen Rezession leben. Um unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, Investitionen anzukurbeln und Deutschland wieder nach vorne zu bringen, mobilisieren wir jetzt öffentliches und privates Kapital. Dafür haben wir als Koalition bereits den Investitionsbooster auf den Weg gebracht und geben jetzt mit dem Sondervermögen einen Startschuss für staatliche Investitionen in Infrastruktur und mobilisieren damit auch noch viel mehr privates Kapital dazu. Damit signalisieren wir, in Deutschland wird wieder investiert, klug, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert. Mit unserem Investitionshaushalt geben wir damit einen starken Impuls für unsere Wirtschaft. Bereits jetzt sehen wir, die Stimmung der Unternehmen verbessert sich deutlich. Deutschland wird wieder attraktiver für Investoren, für Unternehmen und damit auch für Innovationen. Wir holen Vertrauen zurück, sowohl national als auch international. Aber jetzt müssen wir klug priorisieren und investieren, denn wir wollen, dass unsere Wirtschaft wieder in Gang kommt. Wir wollen sicherstellen, dass die Investitionen nicht durch Fehlentscheidungen verpuffen. Und meine Damen und Herren, die Verantwortung dafür ist groß. Denn Schulden werden in Relation zur Wirtschaftsstärke gemessen. Und davon hängt die Höhe der Zinsen ab, die wir zahlen, unser Kreditrating und damit auch die Stabilität des Euroraums ab. Denn es gibt zwei Arten zu investieren. Entweder man investiert ohne klaren Fokus und Verstand, oder wir investieren klug in Infrastruktur, in zukunftsfähige Projekte für das Wachstum von morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund übernimmt eine große Aufgabe für diese Investitionen. Aber mit 100 Milliarden kommt auch den Ländern eine wichtige Verantwortung zu. Das Geld muss sinnvoll investiert werden, und als Saarländer weiß ich, in den Ländern, in denen Kommunen hohe Altschulden haben, gibt es einen erheblichen Investitionsstau auf kommunaler Ebene. Es ist nun auch an den Ländern, diesen endlich aufzulösen. Doch dieses Sondervermögen und dieser Haushalt stehen nicht isoliert. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Entscheidungen auch eng mit der Außen- und Sicherheitspolitik verknüpft sind. Als größte Volkswirtschaft in Europa und als zentraler Pfeiler in der NATO tragen wir eine besondere Verantwortung, nicht nur für uns, sondern auch für unsere europäischen Nachbarn und für unsere Bündnispartner. Wir investieren nicht nur in Worte, sondern auch in Stärke. Denn wir wollen, dass mit dem Haushalt und den Sondervermögen ein echter Mehrwert entsteht für eine wehrhafte Bundeswehr, für eine Bahn, die pünktlich fährt, und für Schulden, die auf der Höhe, Verschulden, die auf der Höhe der Zeit sind, und eine Wirtschaft, die endlich wieder wächst. Zu dieser Verantwortung gehört es, ein Sondervermögen ordentlich zu investieren, aber auch den Haushalt zu konsolidieren. Das bedeutet, dass wir unsere Ausgaben auf den Prüfstand stellen, bürokratische Hürden abbauen und endlich effizienter werden müssen. Lieber Herr Minister, der Einzelplan und die Beratungen in der Woche haben gezeigt, die Notwendigkeit der Haushaltsdisziplin ist der Bundesregierung bewusst. Es ist nun an uns als Haushältern, diesen Entwurf im parlamentarischen Verfahren durch den Sommer noch besser zu machen. Deshalb sagen wir ganz klar Ja zu gezielten Investitionen, Ja zu einem Sondervermögen mit klarem strategischen Zweck und Ja zu Strukturreformen mit Anreizen für die Wirtschaft. Das ist unsere Verantwortung für Deutschland, für Europa und für die kommende Generation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das bisschen Haushalt macht sich eben nicht ganz von allein. Und deswegen gehen wir Haushälter jetzt mit viel Arbeit in den Sommer. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Katrin Ulich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden hier heute über etwas, was Sie nie wollten, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, die Reform der Schuldenbremse und das Sondervermögen. Das Sie vor der Wahl nie wollten, um dann nach der Wahl festzustellen, dass ein Haushalt ohne zusätzliche Mittel für Investitionen und Verteidigung nicht möglich ist. Sie legten innerhalb wenigster Tage, das war noch nicht mal eine Woche, eine 180-Grad-Drehung hin. Wir Grüne haben das Sondervermögen für uns alle mit auf den Weg gebracht. Und das, obwohl Sie uns noch im Wahlkampf massiv angegriffen und kritisiert haben, eben wegen dieser Punkte. Weil unser Land diese zusätzlichen Investitionen in die Zukunft und mehr Klimaschutz dringend benötigt. Damit haben Sie nun einen Spielraum, von dem andere Regierungen nur hätten träumen können. Lars Klingbeil möchte 850 Milliarden mehr Schulden machen in den nächsten 4 Jahren. Das ist so unfassbar viel Geld. Und was machen Sie damit? Das Sondervermögen soll für zusätzliche Investitionen und für Klimaneutralität 2045 Mittel bereitstellen. Stattdessen veranstalten Sie einen Verschiebebahnhof von Titeln aus den einzelnen Plänen in das Sondervermögen. Das sind keine zusätzlichen Investitionen. Dabei braucht unser Land so dringend mehr, ich wiederhole das jetzt noch mal, zusätzliche Investitionen in Brücken, in Schiene, in Klimaschutz, in Klimaanpassung und in die Transformation unserer Wirtschaft. Was ich aber wirklich gar nicht mehr verstehe, Minister Klingbeil, Sie haben sich in der Abwägung zwischen Stromsteuer für alle und Stromsteuerabsenkung für die Industrie und dem Ausgleich der Gasspeicherumlage wirklich gegen die Stromsteuerabsenkung für alle entschieden. Sie haben gerade von Gerechtigkeit gesprochen. Sie hatten genauso wie der Kanzler versprochen, alle bei den Energiepreisen zu entlasten. Und genau das kommt jetzt nicht. Übrigens, weil jetzt oft argumentiert wird, das sei alles zu teuer, die Maskenbeschaffungsstrategie von Herrn Spahn wird uns bis zu 10 Milliarden Euro kosten. Und das ist weit mehr als die Ausweitung der Stromsteuerabsenkung für alle zusätzlich für mehrere Jahre. Mindestens 100 Milliarden aus dem Sondervermögen gehen in den Klima- und Transformationsfonds. 10 Milliarden pro Jahr für mehr Klimaschutz, dachte man. Stattdessen möchten Sie jetzt für den Haushalt 2025 die Gasspeicherumlage mit 3,4 Milliarden Euro bezuschussen. Merken Sie eigentlich selbst, wie abstrus das ist? Wir bepreisen CO2 bei fossilen Energieträgern über den Emissionshandel. Das Geld geht in den Klima- und Transformationsfonds. Und aus diesem Geld machen Sie dann Gas wieder günstiger. Das ist doch absurd. Und bevor Sie jetzt wieder die bisher nur angekündigten Zuschüsse zu den Netzentgelten auch noch in den Topf der Entlastungen werfen, Sie wissen doch, dass damit wieder gar nicht alle im gleichen Maße entlastet werden. Denn Netzentgelte setzen sich regional extrem unterschiedlich zusammen. Ich will gar nicht zu lange über diese Zuschüsse reden, denn die haben Sie ja bisher nur angekündigt. Und was das Wort dieser Koalition wert ist, wissen wir inzwischen. Aber ein Ersatz für die Entlastung aller durch eine allgemeine Stromsteuerabsenkung ist das doch schon wieder nicht. Seien Sie ehrlich, halten Sie doch endlich mal Wort. Folgen Sie dem Beschluss des Bundesrates heute Morgen und machen Sie die Stromsteuerabsenkung für alle endlich möglich. Ich bin gespannt auf die Beratungen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes spricht Martin Gerster für die Fraktion der SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner der SPD-Fraktion möchte ich nochmals einige Punkte besonders hervorheben. Der zweite Regierungsentwurf für den Haushalt 25 ist sehr gut. Er ist in nur wenigen Wochen reibungslos und geräuschlos entstanden. Ein großer Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren. Deswegen gilt unser Dank Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der den Entwurf mit seinem Team federführend für und mit den anderen Regierungsmitgliedern in kürzester Zeit aufgestellt hat. Ein Plan, der viel ambitionierter ist als der vorige Entwurf, deutlich mehr Investitionen, 115 Milliarden Euro, das ist neuer Rekord, 50% mehr als im Vorjahr. Und es geht weiter. In dieser Legislaturperiode werden wir jedes Jahr rund 120 Milliarden Euro investieren. Wir errichten ein Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur unseres Landes und zur Erreichung der Klimaneutralität. Dazu kommen die super Abschreibungsmöglichkeiten für private Investitionen. Ich finde, zu Recht ist Lars Klingbeil auch genannt als Investitionsminister der Bundesrepublik Deutschland schlechthin. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Debatten zu den Einzelplänen der Ressorts ist in dieser Woche auch aufgefallen, wie unterschiedlich die Ausgangslage und wie notwendig diese Investitionen auch jeweils sind. Da ist das neue Digitalministerium, für das erst noch aus 5 verschiedenen Ministerien Themen und Personal zusammengezogen werden muss. Und gerade hier zeigt sich, wie wichtig das Sondervermögen Infrastruktur ist, damit wir die Digitalisierung jetzt entscheidend voranbekommen. Beim Innenministerium war es möglich, schon auf einen guten Haushaltsentwurf aufzusetzen von Nancy Faeser. Hier konnten wir jetzt mit der schon beschlossenen Bereichsausnahme von der Schuldenbremse große Investitionen mobilisieren für den Zivil- und Bevölkerungsschutz, Nachrichtendienste, Digitalfunk und für den Schutz der IT-Systeme. Die Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise hat einen Rekordansatz in diesem zweiten Regierungsentwurf und die wichtigen Integrations- und Sprachkurse sind jetzt wieder zuverlässig finanziert. Das ist gut so und schafft Planungssicherheit bei den Trägern und bei den Lehrkräften. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Kollegin Bettina Hagedorn die hat vorhin schon wichtige Investitionsprojekte im Norden Deutschlands identifiziert und aufgezählt. Ich will für Baden-Württemberg sagen, dass wir eine bedeutende Bahn haben, die Gäubahn, die viel Geld benötigt. Das ist eine sehr wichtige Bahnstrecke, die nach Stuttgart geht. Und hier, lieber Patrick Schnieder, müssen wir was tun, denn sonst enttäuschen wir sehr viele Menschen. Ich sage, ich freue mich auf die Haushaltsberatungen. Sie werden sicher dafür sorgen, dass der Haushaltsplan noch besser wird bis zum endgültigen Beschluss. Das Bessere ist nämlich der Feind des Guten. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Stefan Brandner spricht als nächstes für die Fraktion AfD.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Demokraten, inhäusig und aushäusig. Ich bin zwar nicht der letzte Redner in dieser Debatte, aber so ein bisschen das letzte Wort hat man doch. Und das ist eigentlich Gelegenheit, die Woche noch mal Revue passieren zu lassen. Viel Licht in dieser Woche, viel Licht auf Seiten der Gewinnerpartei, der Alternative für Deutschland. Sehr viel Schatten dahingegen. Auf der anderen Seite sozusagen eine strukturelle politische Sonnenfinsternis auf der Seite derer, die man nicht mehr Kartellparteien nennen darf, obwohl sie sich Staat und, wie wir heute erfahren haben, auch das Bundesverfassungsgericht zur Beute gemacht haben. Bundesverfassungsgericht, lassen Sie uns doch mal darüber reden. Wie peinlich war das denn, was Sie da hinterrücks ausgedealt, ausgekungelt, ausgemauschelt haben und was nicht ansatzweise irgendwie vermittelbar war? Wer hat denn da von Ihnen verhandelt? Wer hat sich denn da Gedanken gemacht, das Verfassungsgericht weiter zu filettieren und weiter zu diskreditieren? Wer kam auf den schwachsinnigen, Entschuldigung, Gedanken, zwei Kandidaten, Kandidatinnen zu präsentieren, die völlig inakzeptabel waren und irgendwo meandern zwischen Enteignungsfantasien, merkwürdigen Menschenrechtstheorien, Menschenwürdetheorien, Impfpflicht, Kopftuch, Positionen, die nur Kopfschütteln lassen. Sie haben sich völlig verrannt und das hat dazu geführt, dass sich sogar die Bischöfe in Deutschland hinter die AfD-Kritik gestellt haben. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was Sie da erreicht haben. Also einerseits Respekt, andererseits natürlich völlig daneben. Eine turbulente Woche, ich habe es erwähnt, die begann dann am Mittwoch hier, sagen wir mal, Höhepunkt der Woche war ja dann die Regierungserklärung von Merz, eine fulminante Rede von Alice Weidel, zu diesem Tagesordnungspunkt auf der anderen Seite eine intellektuelle Bruchlandung des Hobbypiloten Friedrich Merz. Was für ein Kanzler haben Sie sich da eigentlich ausgesucht? Ein Kanzler Kasper Sondergleichen, der sich ja dann auch in der Fragestunde blamiert hat und den Sargnagel reingehauen hat in die Kandidaturen der von Ihnen vorgeschlagenen Bundesverfassungsgerichts.
Herr Brandner,
Richterin. Meine Damen und Herren, wir haben auf der anderen Seite,
Herr Nuripp,
meine Zeit läuft weiter. Auf der anderen Seite haben wir.
Ich kann Sie gerne auch anhalten und dann sage ich es noch mal. Bitte nehmen Sie davon Abstand, hier einzelne Mitglieder des Hohen Hauses oder Verfassungsinstitutionen Kasper zu nennen. Herzlichen Dank. Jetzt läuft die Uhr weiter.
Es gibt ja auch den Brandner Kasper, der ist ja weit verbreitet, gerade in bayerischen Gefilden. Wir hatten tolle Reden von AfD-Politikern, die Fachpolitiker, die Haushaltspolitiker, jeder Einzelne, wesentlich ministrabler als alles das, was da auf der Regierungsbank anzutreffen ist, sodass man sich die Frage stellt, die Frage drängt sich auf, warum regieren in Deutschland nur die Verlierer? Wie kann das sein? Wo ist denn die Chance für die Alternative für Deutschland, mal zu zeigen, wie es richtig geht? Kein Dilettantismus, kein Eigennutz, keine Staatskrisen selbst verursacht am laufenden Band. Dafür stünde die Alternative für Deutschland bereit. Ab sofort jeden Tag Deutschland nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Fabel vom Hasen und dem Igel kennt. Gebrüder Grimm kennt man halt auf der einen Seite der unsympathische, arrogante Hase. Da denke ich immer gleich an die Altparteien. Auf der anderen Seite der flexible, sympathische Igel, der spielt nicht so ganz richtig. Das unterscheidet den von uns. Sie spielen immer richtig. Ja? Hase und Igel, der eine ist immer schon da, der andere hechelt hinterher. Wir waren immer schon da. Grenzschutz, innere Sicherheit haben wir vorhergesagt. Sie hätten das einfach nur umsetzen müssen. Kulturelle, kriminelle Konflikte haben wir vorhergesagt. Hätten sie umsetzen müssen. Wir haben demografische Katastrophe vorhergesagt. Das Bürgergeld von Anfang an kritisch gesehen. Sie alle waren dafür. Die CDU bläst sich jetzt auf. Sie ist gegen das Bürgergeld. Wir waren von Anfang an dagegen. Corona-Maßnahmen von Anfang an kritisch gesehen. Deutschland hätte hunderte Milliarden sparen können. Corona-Aufarbeitung. Uns kam es immer schon. Achtung fürs Protokoll. Wortwitz spanisch vor, dass sich der Bundesgesundheitsminister in Corona-Zeiten eine Luxusvilla in Dahlem zulegt und, und. Da, wo wir sind, meine Damen und Herren, ist vorne. Da, wo die AfD ist, da ist vorne. Willy Brandt hat mal gesagt, damit komme ich zum Ende, mehr Demokratie wagen, das ist total richtig. Ich sage, um das zu erreichen, um mehr Demokratie wagen zu können, müssen wir mehr AfD wagen und mehr AfD machen. Und dann geht es auch nicht mehr abwärts, sondern aufwärts mit Deutschland. Vielen Dank.
Danke. Als nächstes spricht Oliver Köpsel für die Fraktion der Union.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe anwesenden Regierungsmitglieder und Ministerinnen und Minister. Hier sitzen nämlich produktive Ministerinnen und Minister, die einen sehr gut vorbereiteten Haushalt auf den Weg gebracht haben. Und lieber Herr Brandner, hier sitzen die Verlierer, die wir Gott sei Dank aus dieser Regierung rausgehalten haben, meine Damen und Herren. Allen Pessimisten zum Trotz haben wir in Rekordzeit einen Haushalt aufgestellt, mit dem Investitionssofortprogramm ein milliardenschweres Konjunkturpaket geschnürt und schon jetzt den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger gemacht und unserem Wirtschaftswachstum wieder Schwung gegeben. In den Jahren des Stillstands haben wir gesehen, dass immer mehr Investoren den Standort Deutschland den Rücken gekehrt haben, dass heimische Mittelständler ihre Produktion in das europäische Ausland verlegen. Mit den Rekordinvestitionen von über 115 Milliarden Euro, die wir jetzt angestoßen haben und die sich in den folgenden Jahren steigern werden, haben auch wir den Anstoß gegeben für private Investitionen, die in einer gesunden Marktwirtschaft stets den Hauptteil aller Investitionen ausmachen. Aber Millionen bereitzustellen für die Instandhaltung von Brücken, Straßen, Schienen und die Modernisierung von Schulen, steuerliche Anreize für Investitionen zu setzen, sind nur die eine Seite. Die andere Seite ist die Umsetzung. Die Investitionen müssen ausgeführt werden. Wer soll das machen? Wo sind die Facharbeiter, die Planer, wo die Ausbilder? 600.000 offene Stellen. Fachkräftemangel, Mangel an Arbeitskräften überhaupt, das ist das Nadelöhr. Da haben wir alle einmal gelernt, die Verknappung des Faktors Arbeit bewirkt eine Verknappung des Angebots an Gütern und Dienstleistungen, die zur Verfügung gestellt werden. Das ist das große Problem. Dem müssen wir uns endlich stellen. Wachstumspotenzial heben heißt, das unausgeschöpfte Arbeitskräftepotenzial aktivieren. Darum möchte ich die Schlussrunde dieser Haushaltsdebatte nutzen, um über das nächste Vorhaben zu sprechen, das wir uns für 2026 vorgenommen haben. Die steuerlichen Anreize zur Mehrarbeit, aktive Rente und steuerfreie Überstunden. Wir wissen es doch schon lange. Als Folge der Alterung unserer Gesellschaft wird die Erwerbstätigkeit weiter sinken. Unser Erwerbspotenzial, also die vielen Stunden Menschen, die in Deutschland maximal arbeiten können, schrumpft. In den kommenden Jahren, wenn sich die Babyboomer in den Ruhestand verabschieden, werden etwa 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte pro Jahr erforderlich sein, um die Lücken zu schließen. Es ist darum richtig, dass wir alles unternehmen, um unsere Babyboomer im Arbeitsmarkt zu halten. Das ist Sinn und Zweck der sogenannten Aktivrente. Wir halten erst einmal die im Arbeitsmarkt, die schon da sind. Dafür setzen wir steuerliche Anreize. Rentenversicherte, die das Lebensalter der Regelaltersarbeitsrente erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten, können monatlich bis zu 2.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Bei der vorsichtigen Schätzung, die von 50.000 zusätzlichen arbeitenden Rentnern ausgeht, würde die Wertschöpfung um 3,6 Milliarden Euro steigen, die Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge um 1,3 Milliarden Euro und es kämen rund 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Steuerfreie Überstunden. Viele Menschen wollen mehr arbeiten und würden es tun, wenn es steuerlich nicht so unattraktiv wäre, geradezu vereitelt wird. Es lohnt sich einfach nicht. Es muss doch unser Ziel sein, mehr Arbeit lohnenswert zu machen. Auch hier gilt es, Arbeitskräftepotenzial zu aktivieren und steuerlich zu begünstigen. Auch hier gilt, Steuerpolitik ist Standortpolitik. Lassen Sie uns dieses Potenzial nutzen und unser Land weiter nach vorne bringen. Vielen Dank und eine schöne Sommerpause.
Vielen Dank Ihnen. Nächster Redner ist Jürgen Köbel für die Fraktion der AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Finanzminister Klingbeil, zum Schluss dieser Woche ein Wort aus der Bibel. Wer einen Turm bauen will, der setze sich zuerst hin und überschlage die Kosten, ob er ihn auch vollenden kann. Und nun frage ich Sie, hat diese Regierung sich hingesetzt? Hat sie gerechnet, ob das, was sie verspricht, von Klimafonds über Rüstung bis Transformation auch tragfähig ist? Oder sehen wir hier den Beginn eines Turmbaus Babel 2.0 mit 850.000 Millionen Euro neuer Schulden und keiner Aussicht auf Fertigstellung? Wer Haushalte auf Pump baut, ohne Plan, ohne Rücklage, ohne Demut, der wird scheitern. Und schlimmer noch, die Menschen da draußen werden es mittragen müssen. Die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor, doch wir diskutieren angeregt über die Steinfarbe unserer vielen Wunschtürme. Und jeder Unternehmer in unserem Land muss eine saubere Bilanz führen. Er muss nicht nur zeigen, woher das Geld kommt, er muss auch aufzeigen, wofür es verwendet wird und wie sich Schulden und Vermögen verändern. Man nennt das die Dopik-Form. Die Bundesregierung jedoch macht die Light-Version von Bilanzierung. Sie zeigt nur die reinen Geldströme, die Cashflows, also was reingeht, was rausgeht. Man nennt das im Altertum Kameralistik. Wir in Baden-Württemberg müssen und haben auch vorgeschrieben, den Landkreisen wie auch den Städten, dass wir beides machen müssen. Sowohl die alte Haushaltsführung wie auch eine Bilanz zu erstellen, so wie es eigentlich auch richtig ist. Und dadurch fehlt uns ein vollständiges Bild der Vermögenslage zum Ende dieser Haushaltswoche. Es fehlt die Nachhaltigkeit und eine realistische Bewertung der Finanzplanung. Und zudem berauben wir uns der Transparenz und Steuerungsmöglichkeit an unseren eigenen Finanzen. Das ist in etwa so, als ob Sie einen Kompass nutzen, bei dem der Norden aufgemalt ist, liebe CDU, statt sich bei Kurswechsel anzupassen. Wohin diese Art der Finanznavigation langfristig führt, erkennen Sie an der Verwunderung über die Höhe unseres aktuellen Bedarfs an Sondervermögen, sprich Sonderschulden. Ich schlage vor, künftig eine weitsichtige und zukunftsgerichtete Form der Bilanzierung zu verwenden, die aktuelle Bürokratie zu lockern und das Ruder unserer Finanzen aktiv zu bedienen, statt nur auf die lautesten Bedarfsrufe zu reagieren. Wir dürfen nicht nur den unmittelbaren Gefahren ausweichen, wir müssen auch den richtigen Kurs halten. Und solange wir Ausgaben mit Ideologie begründen und Einnahmen mit guter Hoffnung, wird unser Land weiterhin nur reagieren, statt in eine gute Zukunft zu regieren. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen. Der nächste Redner in dieser Debatte und der letzte Redner in dieser Debatte ist Dr. Florian Dorn für die Union.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Regierungskoalition steht jetzt seit 2 Monaten und wir haben in diesen ersten 10 Wochen gemeinsam in einem hohen Tempo vieles auch inhaltlich wirklich angepackt. Und das zeigt auch dieser vorgelegte Haushalt. Und es wirkt. Der Politikwechsel kommt an und gibt den Menschen wieder Zuversicht. Nach 2 Jahren wirtschaftlicher Rezession und Jahren sinkender Investitionen in unseren Standort geht es endlich wieder aufwärts. Die Stimmung in der Wirtschaft steigt gerade kräftig an. Das zeigen beispielsweise die Geschäftserwartungen beim IFO-Geschäftsklimaindex der deutschen Wirtschaft. Und die nehmen nämlich spürbar zu und die Unsicherheit nimmt ab. Und auch die Forschungsinstitute insgesamt korrigieren aufgrund unserer Politik ihre Konjunkturprognosen für dieses und für nächstes Jahr bereits nach oben. Mit unserem Investitions- und Wachstumsbooster stärken wir beispielsweise unmittelbar den Wirtschaftsstandort. Die beschleunigten Abschreibungen von 30% auf Investitionen in den nächsten 3 Jahren haben ein starkes Signal. Es lohnt sich jetzt wieder richtig, in diesen Standort zu investieren. Und zusätzlich, meine Damen und Herren, senken wir ab 2028 schrittweise die Unternehmenssteuern, nämlich mit der größten Unternehmenssteuerentlastung seit 20 Jahren. Und diese Maßnahmen erhöhen nicht nur sofort die Liquidität, sondern sie bringen dringend die benötigte Planungssicherheit und das Vertrauen in diesen Standort Deutschland zurück. Und es geht weiter. Wir bauen Schritt für Schritt überflüssige Bürokratie ab. Wir fördern Forschung und Entwicklung in Deutschland. Und auch die Energiekosten werden sinken. durch Entlastungen für das produzierende Gewerbe sehr schnell, aber auch spürbar für Handwerker, für den Mittelstand, für Verbraucherinnen und Verbraucher durch den Wegfall von Netzentgelten und Gasspeicherumlage. Das sind erste Schritte, aber wir bleiben dran. Meine Damen und Herren, wir wissen ja alle, wir haben großen Nachholbedarf bei Investitionen. Wir leben an vielen Orten bei der Infrastruktur von der Substanz. Und das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität gibt uns in dieser angespannten Wirtschafts- und Haushaltslage genau die Chance, auch hier in die Zukunft, in die Modernisierung, in neue Infrastruktur, in Klimaschutz und Digitalisierung zu investieren. Und im vorgelegten Haushalt, ganz genau, investieren wir nämlich mit 115 Milliarden Euro so viel wie noch nie in unser Land. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, die Bundesschulden werden dadurch in den nächsten Jahren um knapp 50% steigen. Damit wird auch die Zinslast im Bundeshaushalt steigen und Handlungsspielräume künftiger Generationen gegebenenfalls weiter eingeengt. Umso wichtiger, meine Damen und Herren, ist es daher, dass die Wirtschaft stärker wächst, damit da die Wachstumsraten auch höher liegen, als die Zinsen steigen. Und meine Damen und Herren, natürlich baut Geld allein auch noch keine zusätzlichen Brücken. Um die Attraktivität und Substanz unseres Standorts zu stärken, müssen wir diese kreditfinanzierten Investitionen effizient, zielgerichtet und auch zusätzlich einsetzen. Es braucht dafür eine klare Abgrenzung, was unter Investitionen und auch Infrastruktur zu verstehen ist. Und dazu braucht es natürlich auch weitere Entbürokratisierung und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und meine Damen und Herren, die Investitionen müssen natürlich auch so aufwachsen und flexibel einsetzbar sein, dass sie dem Bedarf folgen, dass sich die Kapazitäten in der Wirtschaft auch anpassen können, damit eben nicht private Investitionen damit verdrängt werden und wir nicht am Ende nur in höhere Kosten und Inflation investieren. Und wenn wir das kreditfinanzierte Sondervermögen so richtig einsetzen, dann steigen aber umgekehrt eben private Investitionen. Dann, meine Damen und Herren, bekommen wir auch strukturell stärkeres Wirtschaftswachstum, stärkere Wettbewerbsfähigkeit. Und dann gibt es auch für die künftigen Generationen positive Wohlstandsrenditen. Und meine Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich noch eines ergänzen. Auch die Sicherheitslage darf am Ende nicht von der Kassenlage abhängen. Daher ist es gerade in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage auch genau richtig, diese Bereichsausnahme für die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse. Nämlich damit wir jetzt schnell verteidigungsfähig werden. Zur Abschreckung und vor allem, und das möchte ich wirklich auch den Rednern heute von der AfD entgegenhalten, vor allem machen wir das zur Wahrung des Friedens in Europa, dem Schutz unserer Freiheit und der Demokratie und auch für die Zukunft unserer Kinder. Meine Damen und Herren, aber all das wird künftig nicht reichen. In der aktuellen Haushaltslage gewinnen wir mit dem Sondervermögen und der Bereichsausnahme für die Verteidigungsausgaben lediglich Zeit. Wir werden daher in Zukunft nicht dauerhaft alles über Kredite finanzieren können. Wir müssen in Zukunft investieren, wir müssen Strukturen reformieren und den Haushalt konsolidieren. Nur wenn wir echte Strukturreformen angehen, konsumtive Ausgaben im Bundeshaushalt kritisch prüfen, Arbeitsleistung und Innovationskraft des Landes nachhaltig stärken, dann wird auch Wirtschaftswachstum mittelfristig auf ein höheres Niveau kommen und die Schulden tragfähig bleiben. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Klingbeil, so übernehmen wir auch in Zukunft Verantwortung für Deutschland. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit bei mir als letzter Redner und wünsche Ihnen als letzter Redner auch eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank Ihnen auch. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich bedanke mich herzlich für eine lebhafte Debatte. Zu lebhaften Debatten gehören Zwischenrufe ab einem bestimmten Lärmniveau. Sind sie allerdings von hier oben nicht alle zu entziffern. Deshalb behalte ich mir vor, nach Durchsicht des Protokolls Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf Drucksachen 520-12401 und 779 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich danke allen, die uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.